Wir hören nun auf Gottes Wort. Hebräer 9, die Verse 1 bis 12. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wort des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass deine Stimme zu hören ist, wenn dein Wort gelehrt, gelesen und gepredigt wird. Wir bitten dich nun, lass uns deine Stimme klar hören. Öffne du unsere Herzen dafür, dass wir sie nicht nur mit den Ohren hören, sondern in uns aufnehmen und Veränderungen erfahren dürfen durch das mächtige Wirken deines Wortes. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, viele Menschen um uns herum sehnen sich nach mehr im Leben, und vielleicht geht es auch uns selbst so. Vielleicht sehen auch wir uns selbst nach mehr. Es gehört zu unserer Lebenserfahrung als Menschen, denke ich, und ist völlig natürlich, dass man sich nach diesem Mehr vom Leben sehnt. Denn wir leben in einer Welt, die trotz all dem Guten, trotz all dem Wohlstand, den wir erfahren dürfen, doch auch viel zu wünschen übrig lässt. Wir müssen nicht lange nachdenken, bis uns Dinge einfallen, die in dieser Welt nicht stimmen. Man könnte diesen Wunsch nach mehr auch so formulieren wie in der Überschrift heute, nämlich als Suche nach dem Himmel auf Erden. Als Suche also nach etwas, das unseren Erlebnishorizont so sehr übersteigt, dass es sich himmlisch anfühlt, vollkommen jenseits von dieser Erde. Wie so oft besteht die Gefahr darin allerdings, dass wir Menschen uns zu leicht zufriedenstellen lassen. Für manche kann schon eine besondere Mahlzeit den Himmel auf Erden darstellen. Für andere ist es vielleicht der abgeschiedene Bergsee, wo man in der Abgeschiedenheit einen Moment der Ruhe und des Friedens erleben darf. Solche Momente der Ruhe sind selten. Ich als Vater und ich denke allgemein für uns als Eltern kann ein Lied davon singen, dass schon ein ruhiger Abend ungestört von Kindern den Himmel auf Erden darstellen kann. Aber es gibt viele Dinge, die wir mit dem Himmel auf Erden bezeichnen. Gemälde, Komödien sogar, Sex, die wahre Liebe, österreichischer Weißwein. ob ihr es glaubt oder nicht. All das wird mit dem Himmel auf Erden verglichen. Und da ist natürlich die Frage, was stellt für dich den Himmel auf Erden dar? Heute wollen wir uns also auf die Suche nach dem wahren Himmel auf Erden machen. Eine Erfahrung, die wir zwar auf dieser Welt erleben können, die uns aber in Kontakt bringt mit einer Realität, die nicht von dieser Welt ist. Und eine Erfahrung, die nicht nur einen großen Glücksmoment darstellt, der bald wieder vergeht, sondern die uns erfüllt und die uns für immer verändert. Unsere Suche beginnen wir wie auch in den letzten Wochen im Buch Exodus, auch wenn da, wenn unsere Lesung heute vom Hebräer 9 kam, dann sind wir doch weiterhin in unserer Predigtreihe im Buch Exodus unterwegs. Und dort sind wir vielleicht, ohne es zu bemerken, gemeinsam mit dem Volk Israel schon mit dem Himmel auf Erden in Berührung gekommen. Als Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit und sie zu sich an den Berg Sinai gebracht hat, und als er ihnen auf dem Berg begegnet, da ist es eine Art Himmel auf Erden. Der himmlische Gott begegnet irdischen Menschen. Doch während diese Gottesbegegnung nur für eine kurze Zeit andauert, verheißt Gott seinem Volk eine Art dauerhaften Himmel auf Erden, und zwar auf zwei Weisen. Erstens, das hatten wir letzte Woche gesehen, indem er ihnen seine guten Gebote gibt. Es sind Gebote, die dauerhafte Gemeinschaft ermöglichen zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Gebote, die Unfrieden verhindern und den Menschen Ruhe und Frieden verheißen, wenn sie nur danach leben würden. Und in Bezug auf unser Thema heute könnte man sagen, den Himmel auf Erden erleben wir in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Das ist der Himmel auf Erden. In der Bibel wird diese vollkommene Ruhe auch als Sabbat bezeichnet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch letzte Woche an den hohen Stellenwert dieses Gebotes für den Sabbat. Die Sabbatruhe ist das Ziel Gottes für sein Volk. Doch nicht nur für sein Volk, sondern für seine gesamte Schöpfung. Es ist ein gutes Ziel. Kein Wunder, dass wir uns nach mehr sehnen, denn wir sind noch nicht dort. Wie wir letzte Woche gesehen hatten, liegt das Problem darin, dass unsere Herzen eine falsche Ausrichtung haben. Eine Ausrichtung nicht auf die Liebe zum Nächsten und damit nicht auf vollkommener Gemeinschaft, sondern darauf, auch auf Kosten anderer mal seine eigenen Verlangen zu stillen. Gott will Sabbatruhe schenken, doch wir Menschen liegen uns ständig in den Haaren. Hier begegnen wir dem Hauptproblem, warum wir auf dieser Welt so selten den Himmel auf Erden erleben, warum wir so selten das erleben, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat. Wir selbst sind das Hauptproblem. Das war die erste Weise, und dasselbe Problem kommt noch deutlicher in der zweiten Weise zum Ausdruck, wie Gott seinen Himmel auf die Erde bringt. Heute ist es die sogenannte Stiftshütte, der Ort, an dem Gott mitten unter den Israeliten wohnt. Anhand der Stiftshütte können die Israeliten tatsächlich dem Himmel auf Erden so nahe kommen wie nirgendwo sonst. Doch auch hier sehen wir wieder, dass der Himmel auf Erden eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Eine Unmöglichkeit allerdings, die Gott möglich macht. Also schauen wir uns das an. Punkt 2, der Himmel auf Erden, eine Unmöglichkeit. Diese Unmöglichkeit des Himmels auf Erden wird am Aufbau der Stiftshütte sehr deutlich. Schauen wir uns den genauer an. Die Stiftshütte ist ein Zelt mit einem besonderen Aufbau und sie stellt die Wohnung Gottes mit seinem Volk dar. Um es zu bauen, können die Israeliten freiwillige Gaben darbringen und ihr seht das in Exodus. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr es aufschlagen. Exodus 25, Vers 2 oder 2. Mose auch. 25, Vers 2, dort heißt es: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Daran erkennen wir schon etwas Wichtiges, bevor wir überhaupt zum Aufbau der heiligen Stiftshütte kommen. etwas Wichtiges über die Möglichkeit, wie wir den Himmel auf Erden überhaupt erlangen können, erreichen können. Gottes Gegenwart, also der Himmel auf Erden, wird nur dort zur Realität, wo Menschen Gott ihr Herz zuwenden. Wo Menschen Gott ihr Herz zuwenden, da werden sie die Stiftshütte mitbauen. Zum Aufbau der Stiftshütte heißt es dann in Vers 9, ich hoffe, ihr habt es noch aufgeschlagen, dort heißt es, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und tatsächlich erhält Mose eine sehr genaue Anleitung mit vielen Details, die wir uns anschauen wollen. Immer wieder wird betont, wie wichtig die Details sind. Wir finden das in späteren Versen, die überspringe ich mal. Und als die Stiftshütte dann errichtet wird, da heißt es am Ende, ganz am Ende, in Kapitel 39, ich lese es euch mal vor, in den Versen 42 und 43, ganz so, wie der Herr es geboten hatte, so hatten die Kinder Israels das ganze Werk vollbracht. Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte, so hatten sie es ausgeführt. Also die Betonung ist ganz klar darauf, dass jedes Detail wichtig war. Genauso sollten sie es bauen, genauso haben sie es gebaut. Und das ist natürlich einerseits nicht überraschend, denn wenn Gott einen Bauplan für seine Wohnung gibt, ich denke, dann möchte man den ernst nehmen, oder? Gleichzeitig wird daran aber auch die Bedeutung des Aufbaus deutlich, ebenso wie wir ihn im Hebräer 9 kurz gelesen haben. Wir schauen uns das gleich genauer an. Was wir an dem Aufbau sehen, ist eine klare Botschaft, nämlich dass Gemeinschaft mit Gott nur nach Gottes Vorstellungen möglich ist und nicht nach unseren. Gott zeigt den Plan, wie man ihm begegnen kann, nicht wir. Vom Aufbau können wir uns ein ziemlich gutes Bild machen. Ich weiß nicht, wie wohl ihr euch mit Bauanleitungen fühlt. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten 6 Kapitel gelesen habt, Kapitel 25 bis 31. Es ist so ähnlich wie eine ungleich kompliziertere Version einer IKEA-Anleitung. Jedes einzelne Detail wird hier erklärt. Und weil ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, möchte ich euch nun einige Bilder von einem Nachbau der Stiftshütte zeigen. Also erstes Bild hier, das ist tatsächlich ein wahrer Nachbau, der in Israel steht. Das Ganze ist ungefähr 25 Meter breit und 50 Meter lang. Und man sieht schon vorne, ich hoffe, ihr seht es, diesen großen Brandopferaltar, zu dem wir gleich noch kommen, und ein sogenanntes ehernes Becken zwischen dem Brandaltar und dem Zelt. Dazu gleich mehr. Gehen wir etwas näher ran mit dem nächsten Bild. Hier sehen wir ein Zeltdach aus Ziegenhaar, von dem wir vielleicht auch gelesen haben. Darunter befinden sich Zeltbahnen mit eingewebten Engeln. Die kann man gerade so erkennen. Seht ihr das? Auf dem Weißen dort hinten, dort ist ein Engel angedeutet. Ja, seht ihr das? Ein sogenannter Cherubim. Und diese Cherubim, das sind feurige Engel, von denen wir immer wieder in der Bibel lesen. Zum ersten Mal im ersten Buch Mose. Oh, super, danke Johann. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, lesen wir vom ersten Cherubim oder den ersten Cherubim, als nämlich Adam und Eva aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott aus dem Garten Eden verbannt wurden. Da stellt Gott Cherubim auf, feurige Engel, die den beiden den Zutritt zum Garten und damit in Gottes Gegenwart verwehren. Die Botschaft hier ist dieselbe, wenn auch symbolisch durch die eingewebten Cherubim dargestellt. Die Aussage ist, der Zugang zu Gott, der Zugang zum wahren Himmel auf Erden, wird bewacht und ist den Menschen eigentlich versperrt. Nur unter ganz bestimmten, von Gott vorgegebenen Bedingungen kann überhaupt ein Mensch in das Zelt, der hohe Priester, zu dem wir gleich kommen, kann er in das Zelt, ohne mit dem Leben dafür bezahlen zu müssen. Wer zu Gott will, der muss mit dem Leben dafür bezahlen. Das ist die Botschaft hier. Zu diesen Voraussetzungen gleich mehr, aber weiter geht's. Die Wohnung selbst ist dann in zwei Teile unterteilt. Und wenn wir uns nun das dritte Bild anschauen, da sehen wir das Heilige, wie es hier im Hebräer, in der Hebräerlesung genannt wurde. Es ist sozusagen der Vorraum Gottes. Nur die Priester haben hier Zugang, um Gott zu dienen. Und hier sieht man vieles von dem, was man in einer menschlichen Wohnung finden würde. Links ein Leuchter, seht ihr den? Den siebenarmigen Leuchter, den der Hohepriester abends anzündet, so wie man es bei einem Mensch auch machen würde, damit die Nacht erhellt wird. Rechts haben wir einen Tisch mit sogenannten Schaubroten, die jeweils am Sabbat ausgewechselt werden. Und das können wir uns auf dem nächsten Bild noch etwas näher anschauen. Hier, so sieht das aus. Wiederum ein Bild, wie man es aus einer Wohnung erwarten würde. Und tatsächlich kannten die Israeliten das aus Ägypten. Wenn der Pharao mit seinem Heer unterwegs war, dann lebte er in solch einem Zelt, in der Mitte des Volkes oder seines Heeres. Und wenn der Pharao dort in der Mitte seines Heeres lebt, dann ist die Botschaft klar, die hier ausgedrückt wird. Hier lebt ein König inmitten seines Volkes oder inmitten des Heeres, das das verheißene Land einnehmen soll. Kurze Abwandlung, sorry Sarah, ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Also der Tisch der Schaubraute, jetzt sind wir wieder im Hauptbild. Und in der Mitte sehen wir ganz hinten einen Räucheraltar vor diesem Vorhang. Den können wir auch etwas näher anschauen. Ihr seht dort auf diesem Räucheraltar Opfer der Hohepriester. Nur der Hohepriester darf es tun. Morgens und abends Weihrauch. Und wenn wir uns das etwas genauer anschauen, dann sehen wir dort am Räucheraltar Hörner. Und wenn man sich diese Hörner genauer anschaut, dann sieht man Blut an den Hornspitzen. Zu diesem Blut kommen wir gleich zurück, denn Blut ist eine zentrale Sache im Tempel, in dieser Stiftshütte. Aber jetzt wollen wir uns nur einen Überblick verschaffen und als letztes, wenn wir wieder zurückgehen, genau, sehen wir hinten einen Vorhang, der im Heiligtum das Allerheiligste noch einmal abgrenzt. Und auch hier seht ihr wieder diese Cherubim, diese Engel, die das Allerheiligste bewachen. Niemand darf dort hinein, niemand außer dem Hohepriester, und selbst der darf ihn nur einmal im Jahr unter strengen Vorschriften betreten. Und wieder sehen wir, der Zugang zu Gott ist nicht einfach, ist eigentlich unmöglich, wenn Gott ihn nicht möglich machen würde. Aber auch wenn niemand diesen Bereich betreten durfte, dann kannte doch jeder Israelit den Aufbau der Stiftshütte. Denn schließlich steht er hier in Gottes Wort geschrieben. Und die Israeliten wussten auch, was sich im Allerheiligsten dahinter befand, hinter diesem Vorhang, auch wenn nie jemand dort hinein durfte, außer dem Hohepriester. Dort stand die Bundeslade. Hier ist eine Nachbildung der Bundeslade. In der Bundeslade befinden sich die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten. Das ist der Zeugnis des Bundes zwischen Gott und Mensch. Und die Bundeslade stellt den Thron Gottes dar. Hier begegnen sie Gott. Dieser Deckel mit den zwei Cherubim drüber wird als sogenannter Sühneplatz bezeichnet oder auch Gnadenthron. Nach all den Hürden und Hindernissen ist die Bundeslade der Ort, an dem man Gott begegnen kann. Hier ist, wenn man so will, der himmlischste Ort im Himmel auf Erden. Also ihr merkt, wie besonders dieser Ort ist. Hier ist der Thron Gottes, hier thront der König über sein Volk. So viel zum Aufbau von Gottes Wohnung, der Stiftshütte. Wir können das Bild ja mal stehen lassen. Ach, okay, hier ist nochmal eine Anleitung, wer sich selbst mal eins bauen möchte, so nach IKEA-Form. Aber gehen wir lieber zurück, ich glaube, das ist etwas andächtiger. Um ehrlich zu sein, frage ich mich, ob sich jemand von euch den Himmel auf Erden so vorgestellt hat. Im Vergleich dazu ist das, was man hier so als Himmel auf Erden bezeichnet, doch deutlich unkomplizierter, oder? Also Flasche Weißwein aufmachen hört sich für mich einfacher an, als das, was wir uns gerade angeschaut haben. Aber das ist der wahre Himmel auf Erden. Dort begegnen wir dem, der im Himmel thront, Gott. Und für die Israeliten ist der Bau der Stiftshütte ein Höhepunkt in ihrer Geschichte. Gott in ihrer Mitte. Er schenkt ihnen den Himmel auf Erden, so nah es geht. Und wer würde schon annehmen, dass Gott so leicht zu haben ist wie ein Essen im Feinschmecker-Restaurant? Gott ist Gott. Und der Zugang zu ihm ist nicht einfach. Der Zugang zu Gott ist letztlich eine Unmöglichkeit. Und nur wenn er ihn ermöglicht, wird es für uns möglich, Gott zu begegnen. Das haben wir an den Cherubim gesehen, die sowohl das Zelt insgesamt als auch dann noch einmal das Allerheiligste bewachen und den Zutritt versperren. So wie schon der Garten auf Eden ist auch der Himmel für uns Menschen abgetrennt und unerreichbar eigentlich. Zweitens sehen wir es an den Waschungen. Wir hatten vorhin das eherne Becken gesehen. Wenn die Priester sich nicht am ehernen Becken Hände und Füße gereinigt hatten, bevor sie das Zelt betreten haben oder bevor sie ein Opfer am Brandopferaltar darbringen, mussten sie sterben. Vollkommene Reinheit ist die unbedingte Voraussetzung, um vor Gott kommen zu können. Auch die Priester selbst, bevor sie ihren Dienst verrichten konnten, mussten zuerst geheiligt werden. Sie mussten für den Dienst am Himmlischen abgesondert werden und von ihren Sünden gereinigt werden, indem Tiere für sie geopfert wurden und sie mit dem Blut der Tiere besprengt wurden. Im Heiligtum ging nichts ohne Opferblut. Das mag uns vielleicht fremd vorkommen, doch die Aussage ist die: Menschliche Sünde, unsere Sünde, die Sünde Israels, verlangt eigentlich nach dem Leben dessen, der diese Schuld auf sich geladen hat. Wer gegen Gott rebelliert, muss sterben. Unsere Schuld vor Gott macht den Himmel auf Erden zur Unmöglichkeit. Ermöglicht werden kann die Begegnung mit Gott nur dadurch, dass ein Opfer stellvertretend für Gottes Volk sein Leben lässt. Dieselbe Betonung wird durch den Brandopferaltar ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob wir noch einmal ein Bild davon haben. Am Eingang. Jeder, der durch den Eingang in den Vorhof kommt, jeder, der die Nähe Gottes in der Stiftshütte sucht, muss am Brandopferaltar vorbei. Und dazu heißt es, wir können es ja mal kurz in Kapitel 29, Vers 38 lesen. Das ist ein bisschen selektiv heute, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr es gelesen habt. Und in Kapitel 29, Vers 38 heißt: Das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Sprich, am Brandopferaltar müssen ständig Opfer dargebracht werden, ununterbrochen Blut vergossen werden, damit selbst die mittelbare Begegnung zwischen Gott und Mensch, denn unmittelbar ins Allerheiligste darf ja niemand, nur der hohe Priester einmal im Jahr, damit selbst die mittelbare Begegnung zwischen Gott und Mensch ermöglicht wird. Ein Mensch kann nicht ohne Opfer, kann nicht ohne Blutvergießen in die Nähe Gottes kommen. Wenn nicht zuvor seine Sünden gesühnt wurden und er so mit Gott versöhnt ist, bringt die Begegnung mit Gott, bringt der Himmel auf Erden den Tod und nicht das Leben, das wir uns erhoffen. Damit die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch erhalten bleibt, muss selbst das Heiligtum insgesamt regelmäßig einmal im Jahr entsühnt werden. Und davon lesen wir in Kapitel 30, dass auf den Hörnern, wie wir es gesehen haben, mit dem Blut des Sündopfers einmal jährlich Sühnung erwirkt wird für die Geschlechter Israel und damit Versöhnung erreicht wird. Der Himmel auf Erden ist also keine ungefährliche Angelegenheit. Die Betonung liegt auf dem Gegensatz hier, dem Gegensatz der Heiligkeit Gottes, der seine Wohnung hier im Zelt einnimmt, auf der einen Seite, und der Sündhaftigkeit der Menschen, in deren Mitte er wohnen will, auf der anderen. Sündhafte Menschen müssen mit größter Vorsicht vorgehen, damit sie heil davon kommen, wenn sie sich diesem heiligen Gott nähern möchten, dem Gott, der menschliche Sünde hasst und der doch die Nähe von Sündern sucht und sie segnen möchte und sie um sich scharen möchte. Und letztlich gibt es nur einen Menschen, der sorgfältig vorbereitet, geheiligt und von seiner Sünde gereinigt, einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten darf, der Hohepriester. Er darf für das Volk, stellvertretend für das Volk, vor Gott kommen. Was wir also am Aufbau des Heiligtums, aber auch am Gottesdienst, den die Priester verrichten, die ständigen Opfer, erkennen, ist eine knisternde und scheinbar unlösbare Spannung. Eine Spannung zwischen der Nähe Gottes durch die Stiftshütte einerseits, einer Nähe, die Gott will und sie auch herbeiführt, und der scheinbar unüberbrückbaren Distanz zwischen Gott und Mensch andererseits, die sich durch Cherubim, durch Vorhänge, durch Waschungen und durch Opfer äußert. Es ist eine Spannung, die während der ganzen Zeit des Alten Testaments bestehen bleibt. Hohepriester kommen und gehen. Die Stiftshütte wird durch einen Tempel und dann noch einen und noch einen ersetzt. Doch die Symbolik bleibt bestehen. Gott will nahe sein und ist doch unnahbar. Denn wir würden sterben, wenn er uns zu nahe käme. Der heilige Gott, dem wir uns nicht nähern können, sucht unsere Nähe. Und nur ein Mensch kann hin zu ihm, der Hohepriester. Und diese scheinbar unlösbare Spannung wird dann, wie wir es gelesen haben, mit dem Kommen von Jesus Christus aufgelöst. Denn die ganze Symbolik der Stiftshütte ist dazu gedacht, dass Israel Gottes Sohn Jesus erkennen kann, wenn er kommt. Der ganze Aufbau hier ist dazu gedacht, auf Jesus hinzuweisen. Damit wir verstehen, wer Jesus ist, was er tut und wie er uns diese Nähe zu Gott schenkt, nach der wir uns sehen. In Hebräer 9 sehen wir, dass Jesus der ist, der das Unmögliche möglich macht. Er ist der, der den Himmel auf Erden ermöglicht. Und das ist unser nächster Punkt. Jesus macht den Himmel auf Erden möglich. Ich lese dazu die letzten zwei Verse hier aus der Lesung. Dort heißt es, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, der Geschenke Gottes, wenn man so will, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Seht ihr, wie hier Bezug genommen wird auf die Stiftshütte, aber hier ist die Rede von einem größeren und einem vollkommeneren Zelt, von der wahren, der himmlischen Wohnstätte Gottes, ist die Stiftshütte das irdische Abbild. Und in dieses Zelt, so heißt es hier, dieses himmlische Zelt ist Jesus durch ein einmaliges Opfer eingegangen. Er hat nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern Versöhnung zwischen Gott und Mensch erreicht, die jedes Jahr von neuem wiederholt werden musste, sondern mit seinem eigenen Blut am Kreuz. Sprich, hier ist die Rede von der wahren Stiftshütte im Himmel, dem wahren Hohepriester, der den Himmel durchschritten hat. Und dem wahren Opfer seines eigenen Lebens, das er Gott am Kreuz dargebracht hat. Auf diese Weise erreicht Jesus das, was die alte Stiftshütte und all die anderen Priester nie erreichen konnten, worauf sie aber hingewiesen haben. Alle Sünden, alles, was uns von Gott trennt, wird bezahlt durch das Blut Jesu am Kreuz. Um den Himmel auf Erden möglich zu machen, hat er das wahre Opfer vor Gott gebracht, damit wir ein für alle Mal mit Gott versöhnt sind. Er hat eine ewige Erlösung für uns erlangt, so heißt es hier. Eine, die nicht Jahr für Jahr wiederholt werden muss, sondern die ein für alle Mal erreicht wurde, damals am Kreuz. Und so dürfen wir nun tatsächlich den Himmel auf Erden erfahren. Nicht durch kulinarische Genüsse, nicht durch eine Beziehung oder Intimität mit einem anderen Menschen oder sonst irgendeines der Dinge, die wir oft so leichtfertig als Himmel auf Erden bezeichnen. Den wahren Himmel auf Erden dürfen wir erfahren, weil Jesus uns versöhnt hat mit Gott. Und wenn wir uns von Gott vollkommen geliebt wissen dürfen, so sehr, dass er in Jesus sein Leben für uns geben würde. Und wenn wir dem vertrauen, dann haben wir Frieden mit Gott. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, vollkommene Gemeinschaft. An der Stiftshütte erkennen wir, dass Gott die Möglichkeit eröffnen will, dass Menschen ihm begegnen. Das Blut von Jesus hat den Weg ein für allemal freigemacht für uns. Es hat uns gereinigt und geheiligt, damit wir durch Jesus zuversichtlich vor den Thron Gottes kommen können. Je mehr wir in dieser Erfahrung schwelgen, je mehr wir aus dieser Erfahrung leben, umso weniger werden uns die vielen falschen Himmel von dem ablenken, was wirklich der Himmel auf Erden ist. Friede mit Gott, der Sabbat, den Gott uns geschenkt hat. Die überwältigende, unvergleichliche Erfahrung seiner Liebe und die vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat all das am Kreuz geschaffen. Hier in dieser Welt warten wir noch auf die vollkommene Erfahrung. Aber wir sind dorthin unterwegs. Und so wie der Tod für uns, könnte man sagen, die Tür zum wahren Heiligtum, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und das ist die Sache, die uns hier Hoffnung und Frieden schenkt. Unsere Zukunft ist sicher, die Gemeinschaft mit Gott ist sicher und in Epheser heißt es, wir sind schon jetzt mit Jesus an der Rechten Gottes. Das heißt, hier und jetzt erleben wir schon etwas von dem, was uns in Zukunft erwartet. Wenn wir unser größtes Glück bei Jesus suchen, dann werden wir den wahren Himmel auf Erden finden und ihn jetzt schon erleben. Lasst uns daran denken, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern. Doch davor wollen wir noch gemeinsam beten, dass Gott uns wirklich hilft, den wahren Himmel auf Erden zu finden, ihn in Christus anzunehmen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Geschenk der Nähe, dein Geschenk der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir durch Jesus und mit Jesus und in Jesus den Himmel auf Erden erfahren dürfen. Danke, dass wir durch ihn vollkommene Gemeinschaft mit dir erfahren dürfen. Danke, dass du durch Jesus sogar in uns lebst, durch deinen Geist und uns so selbst zum Tempel und zur Stiftshütte machst. Bitte schenk du uns ein größeres Bewusstsein, was den wahren Himmel auf Erden ausmacht. Hilf, dass wir Nein sagen zu den vielen falschen Himmeln, die wir uns ersehnen, mit denen wir uns hier das Leben erträglich oder genüsslich gestalten wollen. Und hilf, dass wir uns auf einen allein ausrichten, auf Jesus, unseren Hohepriester, der für uns den Himmel durchschritten hat und uns ewige Erlösung geschenkt hat. In seinem Namen beten wir. Amen.